RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulation. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 29. Oktober 2016. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt Wunderbares Indonesien, dies und das. Und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursiah, Wasil und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Die Feier des Weltnahrungstages in Boyolali, Zentraljava. Präsident und BNPT-Leiter erörterten die Behandlung des Terrorismus. Die Bemühungen der indonesischen Regierung zum Schutz der Inselgruppe Natuna. Außer dem Dorfong werden die entferntesten liegenden kleinen Inseln Indonesiens Ansporn bekommen. Die Regierung gibt die Importerlaubnis von 123.000 100 Kelbern heraus. Der Anstieg des indonesischen Investitionsrangs im Jahre 2016. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo wohnte am Samstag, den 29. Oktober 2019, in Boyolali, Zentraljava, der Feier des 36. Weltnahrungstages des Jahres 2016 bei. Vor dem Gipfel der Feier des Weltnahrungstages besichtigte Präsident Joko Widodo die große Reisernte im Verwaltungsbezirk Banyudono und besuchte die Ausstellung für die landwirtschaftliche Technologie und Erneuerung. Es gab 205 Verkaufsstellen von verschiedenen Ministerien, stadteigenen Firmen, regionalen Regierungen, internationalen Organisationen und Privatfirmen bei dieser Ausstellung. Die Botschafter von einigen Ländern und die Vertreter von einigen internationalen Organisationen haben auch am Freitag diese Ausstellung besucht. Boyolali ist Gastgeber des Weltnahrungstages geworden, da diese Stadt viele Diversifikationen der Nutzpflanzen wie fruchtbaren Hybride Mais und die neue Technologie von Reisbepflanzung genannt Jajar Legowo Super entwickelt hat. Diese Ausstellung wurde von der UN-Organisation für Nahrung und Landwirtschaft FAO unterstützt. Der Innenminister Cahyo Kumolo und der Leiter des Präsidentschaftsstabs Teten Mastuki begleiteten Presiden Joko Widodo bei dem Besuch in Boyolali. Der indonesische Präsident Joko Widodo und der Leiter der Nationalen Behörde für Terrorismusbekämpfung BNPT, Suhardi Alius, erörterten die Behandlung des Terrorismus in Indonesien. Suhardi Alius erklärte am Freitag in Jakarta vor der Presse, dass Präsident die neueste Information über die Terrorismusbehandlung in Indonesien bitte. Im zufolge gebe die Terrorismusbekämpfung in Indonesien der Weichenbehandlung den Vorrang. Durch das Entradikalisierungsprogramm verwickele BNPT einen ehemaligen Sicherheitskommandant, der kapituliert und bereut hat, darin, um der Gemeinschaft die Aufklärungen zu geben, sagte Alius weiter. Alius hält die weiche Behandlung für wirksamer. Alius sagte auch, man sollte die Kinder der Eltern in die Radikalisierungsbewegungen sich verwickeln, nicht marginalisieren, sonst werden die Kinder den extremen Radikalismus anwenden. Außerdem müsse die Behandlung des Terrorismus jetzt vom Upstream beginnen, fügte Alius hinzu. Der indonesische Verteidigungsminister Ria Mizard Riakudu erklärte am Donnerstag vor der Presse, dass die Verteidigungsmaßnahmen im Bezirk Natuna der Inselgruppe Provinz Riau während der zweijährigen Regierungszeit von Joko Widodo und Yusuf Kalla immer besser seien, da die Zentralregierung die Soldaten der Indonesian Luft- und Seestreitkräften sowie der Indonesian Armee und das Hauptwaffensystem in dieser Region mobilisiert habe. Außerdem werde die Regierung ein Bataillon von Elitentruppen der Indonesian Armee Raider, eine Kompanie der Elitentruppen der Luftstreitkräfte Korpashas und die Elitentruppen der Indonesian Marine auf Natuna stationieren, sagte Minister Riakudu weiter. Der indonesische Minister für Dorf, die Entwicklung der abgelegenen Gebiete und Übersiedlung Eko Putro Sanjoyo sagte am Freitag in Jakarta vor der Presse, dass das indonesische Ministerium für Dorf, die Entwicklung der abgelegenen Gebiete und Übersiedlung die Verteilung des Dorffonds in die entfernten liegenden kleinen Inseln überarbeiten werde. Die Dorfverwalter müssen vor dem schweren Zugang stehen und die hohen Transportkosten ausgeben, wenn sie für den Dorffonds sorgen möchten. Die Dörfer sollten deshalb größeren Ansporn bekommen, sagte Minister Sanjoyo weiter. Im Jahre 2016 stelle die indonesische Regierung den Dorffonds in Höhe von 5,8 Millionen US-Dollar für 125 Dörfer in ganz Indonesien zur Verfügung, erklärte Minister Sanjoyo weiter. Wenn die Dorfverwalter während des Verteilungsprozesses des Dorffonds die Verwaltungsfehler machen würden, könne man sie nicht kriminalisieren, so betonte Minister Sanjoyo. Das indonesische Handelsministerium gibt die Importerlaubnis von 123.800 Kälbern heraus, nachdem die Besitzer der Rinderzüchten ihre Verpflichtung zum Import von Kühen mitgeteilt haben. Dies teilte der Generaldirektor für den Binnenhandel des Indonesischen Handelsministeriums, Oke Nurwan, am Freitag in Jakarta der Presse mit. Die Importerlaubnis ist bis zum Ende Dezember 2016 gültig. Und das indonesische Landwirtschaftsministerium planen auch, eine technische Anleitung für den Kuhimport demnächst aufzustellen. Die Regierung wird am Ende 2018 die Realisierung des Kuhimports prüfen. Der indonesische Investitionsrang steigt von 106 im Jahr 2015 zu 91 im Jahre 2016. Es ist ein Weltrekord. In einem Jahr kann der indonesische Investitionsrang bis zu 15 Stufen steigen. Kein Land in der Welt konnte zuvor diese Leistung erreichen. Dies teilte der Leiter der Indonesian Koordinationsagentur für Investition BKPM, Thomas Lembong, am Donnerstag in Jakarta bei der Pressekonferenz über die Realisierung der Investitionen in den dritten drei Monaten vom Juli bis September 2016 mit. Präsident Joko Widodo freue sich noch nicht aber darüber, da Indonesien ein großes Land sei, sagte Lembong weiter. Lembong zufolge sollte Indonesien härter arbeiten, damit der indonesische Investitionsrang bedeutungsvollen Anstieg erreichen könne. Thomas Lembong erklärte weiter, die Realisierung der Investitionen in Indonesien vom Januar bis September 2016 erreichte 35 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich mit dem gleichen Zeitraum im Jahre 2015 ist die Realisierung der Investitionen in Indonesien 13,4% gestiegen. Die Realisierung der ausländischen Investitionen steigt 10,6% bzw. 23 Milliarden US-Dollar. Thomas sagte, der Anstieg der Investitionsrealisierung vom Januar bis September 2016 habe positive Auswirkungen wie die Anstellung von 960.041 Arbeitern für Indonesien gebracht. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 72%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtige Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von den nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst. Wir beginnen mit der Zeitung Kompas. Am Freitag, den 28. Oktober 2016, schrieb Kompas die Bedeutung vom Jugendeid wieder verstehen. Der Jugendeid, der vor 88 Jahren passierte, war ein genialer Durchbruch. In dem Eid deklarierten die indonesischen Jugendlichen ihre Absicht, um einen modernen Volksstaat zu bilden. Der Kulturexperte Dr. Umar Hayam erklärte, dass es zuvor keinen sogenannten Eid gab. Ein moderner Volksstaat bedeutet, eine neue Tradition wächst und entwickelt, nachdem die Tradition zuvor zurückgeschlagen hat. Der indonesische Jugendeid ist deshalb eine richtige historische Entscheidung. Wir feiern deshalb jedes Jahr den Jugendeidtag. Das historische Treffen im Jahre 1928 war nicht nur das Treffen von verschiedenen Jugendorganisationen, Volksstämmen und Religionen. Bei diesem Treffen festigten die indonesischen Jugendlichen auch die Bedeutung von Einheit und Einigkeit des indonesischen Volkes. Der Jugendeid betonte, ein Vaterland anzuerkennen, eine Nation anzuerkennen und die Sprache der Einheit Indonesisch zu respektieren. Die Zeitung Kompas bewertet, der Jugendeid zeigt, dass die indonesischen Jugendlichen die Zukunft klar sehen konnten. Die Jugendlichen sind nicht nur der Motor des Kampfes, aber auch ein Vereinigungsmittel und ein Erneuerungsmittel des indonesischen Volkes. Die Zukunft des indonesischen Volkes liegt in der Hand der Jugendlichen. Wir kommen jetzt zu der Zeitung Media Indonesia. Am Donnerstag, den 27. Oktober 2016, schrieb Media Indonesia die aufklärenden Wahlen verwirklichen. Am Freitag letzter Woche erhielten die Kandidatenpaare die grüne Lampe bei den gleichzeitigen regionalen Oberhäupterwahlen gegeneinander aktiv zu kämpfen. Die Wahlkampagnen werden demnächst beginnen. Jede Kandidatenpaar und ihr Team müssen den Kampagnenregeln gehorchen. Sonst wird die Behörde zur Überwachung der Wahlen Bawaslu die Sanktionen über sie verhängen. Die Wahlkampagne ist ein Mittel, um den Wählern die Kandidatenpaare vorzustellen. Man missbraucht oft die Kampagne, um ihren Gegner anzugreifen und die Unterstützung der Wähler für ihren Gegner zu schwächen. Media Indonesia zufolge ist es kein Problem, wenn man die Arbeitsleistung der anderen Kandidaten angreift und kritisiert, solange die Kritik auf die Fakten sich gründet. Die schwarze Kampagne ist verboten. Die schwarze Kampagne bringt die unförderliche Demokratie-Atmosphäre hervor und wird mit den Konflikten und Gewalttaten enden. Man sollte die Wahlen für ein fröhliches Demokratiefest halten. Die unterschiedliche Wahl ist kein Grund, um die Verwandtschaft zu schneiden. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla rief die Kandidaten auf, Die Weller Anschuladen aber sie nicht zu zwingen. Media Indonesia zufolge wird der Erfolg der Wahlen die Demokratie in Indonesien verstärken. Alle Seiten freuen sich darüber, dass alle Stufen der gleichzeitigen regionalen Oberhauptwahlen bis zu der Ziehung der Seriennummer ohne bedeutungsvolle Spannungen durchgeführt werden konnten. Dieser Zeitung zufolge muss man die friedlichen, demokratischen, würdigen und aufklärenden Wahlen verwirklichen. Soweit Presseschau.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende historische Ereignisse fanden an diesem Tag statt. Wir beginnen mit dem 29. Oktober 1923, an dem die Türkei eine Republik nach der Zerstörung von Ottoman-Königtum wurde. Die Besetzung Konstantinopel und Smyrna von Alliierten nach dem Ersten Krieg verursachte die Gründung von der türkischen Nationalbewegung. Am 18. September 1922 wurde die Besetzungsarmee besiegt und das türkische Regime in Ankara weihte die Reichstransition vom alten Ottoman zum neuen republischen Politiksystem ein. Am 1. November wurde das neue Parlament entstand und entfernte offiziell das Sultanatsystem, sodass die Ottoman-Regierung nach 623 Jahren zum Ende ging. Am 29. Oktober 1923 deklarierte das türkische Nationalparlament die türkische Republik als das Nachfolgeland vom Ottoman-Sultanat. Nun kommen wir zum weiteren Ereignis, und zwar Muhammad Ali siegte das erste professionelle Spiel. Muhammad Ali war als Cassius Marcellus Clay Jr. geboren. Sein Name stammte von seinem Vater namens Cassius Marcellus Clay Sr. Ali veränderte dann seinen Namen, nachdem er in Nation of Islam eingetreten hatte und Anhänger von Islam in 1975 wurde. Seine Karriere begann in 1960. Muhammad Ali erreichte die Goldmedaille für Federgewichtklasse in der Olympiade 1960 in Rom, Italien. Danach, am 29. Oktober 1960, gewann er das erste Debüt im professionellen Ring. Er gewann zahlen 6 Runden von Tony Hunsaker. Wir beenden mit der Explosion in Neu Delhi, die sich am 29. Oktober 2005 ereignete. Mindestens sind 59 Personen gestorben und 200 andere Personen, einschließlich einiger Ausländer, waren als Verletzten. Dieses Bombardement ereignete sich nur 2 Tage vor dem Großfestival in Hindu und Sikh namens Diwali und unter einer Woche vor dem islamischen Feiertag. Diese Bomben wurden in den 2 Märkten in Zentral- und Süd-Neu-Delhi und in der Nähe von einem Bus in Govindpuri im Süden dieser Stadt explodiert. Ein Tag nachdem der Premierminister Manmohan Singh Terroristen schuldete, behauptete eine Gruppe mit dem Namen Islamic Inquilab Mahas, dass sie auf dieses Ereignis verantwortlich waren. Das war Vergangenheit und Gegenwart für heute. Auf Wiederhören. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm im Blickpunkt mit der heutigen Überschrift: Indonesien und Japan arbeiten zur Steigerung UKM zusammen.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Nachdem Indonesien und Japan die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie Infrastrukturen durchgeführt haben, entwickeln jetzt diese beiden Länder die Sektoren vom Klein- und Mittelständischen Unternehmen, UKM. Am Mittwoch in Jakarta bildeten verschiedene Geschäftsorganisationen als Vertreter der beiden Länder einen besonderen Schalter mit dem Namen Indonesia-Japan Business Matching Support Desk. Die Aufgabe ist, dieses UKM der beiden Länder helfen, um den Export und Import zu steigern. Zwei indonesische Unternehmer werden in Japan bleiben und auch so umgekehrt. Diese zwei Personen werden in der Unternehmerassoziation in jeweiligen Ländern arbeiten. Sie werden eine Umfrage durchführen und geben Vorschläge für diese Informationen. Vertreter aus Indonesien kommen aus dem indonesischen Handels- und Industrieraum Kadin. Der Leiter von Kadin, Rosan Ruslani, sagte, dass dieser Prozess ab November gelte. Zum ersten Schritt führen die beiden Seiten eine Klassifikation für die Unternehmen mit der Kategorie von UKM durch. Die Sozialisation zu lokalen Unternehmern wird von Kadin immer weiter durchgeführt. Rosan zufolge sei diese Zusammenarbeit sehr positiv für Indonesien. Mit den Fortschritten von der elektronischen und automobilen Industrie in Japan haben die indonesischen UKM-Unternehmer eine Chance, die unterstützenden Komponenten zu versorgen. Mittlerweile sagte der Generaldirektor von der Japan External Trade Organization oder JETRO, Daiki Kasugahara, dass sich diese Zusammenarbeit auf die Entwicklung des kleinen und mittelständischen Unternehmens fokussiere. Daiki Kasugahara erklärte, Japan sendet auch die fähigen Experten in ihren eigenen Bereichen. Er fuhr fort, mit der guten Koordination mache eine Chance auf die Wissenschaft über Technologie, die Markteigenschaften und Strategien zu erweitern. Er teilte auch mit, dass die indonesischen UKM-Täter die stärkere Unterstützung besonders für die Finanzierung noch brauchen. Inzwischen sagte der Leiter von Small and Medium Enterprises Japan oder SMEJ, Yasunobu Shiraishi, die Gelegenheit der UKM-Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Japan in Bereichen von Automobil, elektronische Komponenten, Möbel, Essen und Handwerken noch offen sei. Shiraishi teilte auch mit, in der ganzen Zeit sahen die japanischen Unternehmer nur China und Thailand als das Investitionsziel. In der weiteren Zeit kann Indonesien als Ziel werden, weil es tausende japanische Unternehmen gibt, die in Indonesien investieren würden. Das war im Blickpunkt für heute. Auf Wiederhören. Liebe treue Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder bei unserem beliebten Programm Wunderbares Indonesien. Heute laden wir Sie ein, eine Reise nach Bali zu machen, um die Schönheit von der Manjangan-Insel zu sehen. So bleiben Sie noch bei uns in der Stimme Indonesiens.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer, Manjangan auf Javanisch bedeutet der Hirsch, weil viele wilde Hirsche auf dieser Insel leben. Aber je schneller die Zeit vergeht, desto kleiner ist die Anzahl dieser wilden Hirsche dort, sodass die Regierung diese Insel als der Nationalpark von Westbali bestimmte. Das ist ein Weg, die Konservierung der Hirsche und der Artenvielfalt auf dieser Insel zu schützen. Diese Manjangan-Insel liegt im Norden vom Gebiet des Nationalparks von Westbali, besonders im Dorf Klampok im Kleinbezirk Grogak, Buleleng, Bali, oder ca. 60 km von Lovina. Liebe Zuhörer, viele Touristen haben diese Insel noch nicht gekannt. Nur die Touristen, die gern tauchen und schnorcheln, weisen die Schönheit dieser Insel, weil es hier viele unterstützende Stellen gibt. Nach News Discovery liegt diese Insel in der Top 10 Liste auf der Welt für die besten Stellen zum Schnorcheln. Wenn Sie im Reisezentrum von Kuta bleiben, brauchen Sie 3 Stunden zu dieser Insel. Aber wenn Sie von Denpasar abfahren, dauert die Reise 4 Stunden ungefähr. Liebe Zuhörer, die Menjangan-Insel ist mit dem Mauertauchen bekannt. Das Mauertauchen ist ein Tauchen, in dem man den Felsenweg unter der See folgt. Die Felsen oder Klippe unter der See von dieser Insel ist von 20 bis 60 Meter hoch. Diese Insel verfügt auch über das Korallenriff mit der Tiefe von 10 Metern. Der Gewässerzustand hier ist ziemlich still, sodass ihre Sichtbarkeit 50 Meter mit dem bestimmten Klima erreichen kann. Der Meeresboden dieser Insel ist auch der Lebensraum für die Spezies von Thunfisch, Schildkröte und Hai. Im Westen dieser Insel ist die beste Stelle zum Tauchen. Liebe Zuhörer, die beste Zeit, diese Insel zu besuchen, ist zwischen dem April bis zum November. Es ist empfehlenswert, Ihr eigenes Essen und Trinken dabei zu haben. Vergessen Sie nicht bitte auch, die Medikamente, die Sonnencreme und genug Kleidungsstücke zu bringen. Die Tauchen- und Schnorcheleinrichtungen können im nächsten Erholungsort gemietet werden, bevor Sie zu dieser Insel überqueren. Auf dieser Insel stehen keine Unterkünfte zur Verfügung, deswegen können Sie in den Erholungsorten in der Umgebung des Hafens übernachten oder billige Unterkünfte in Gilimanuk suchen, sowie im Bezirk von der Lovina-Insel in Nordbali übernachten. Die Reise dauert ungefähr 2 Stunden mit dem öffentlichen Verkehrsmittel. Liebe Zuhörer, wenn Sie die Schönheit der Menjangan-Insel schon zufrieden genießen, können Sie mal die bekannte Spezialität von diesem Bezirk probieren, nämlich Ayam Betutu. Das war unser wunderbares Indonesiens für heute. Treffen wir uns nächstes Mal mit anderen interessanten Themen und auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder bei unserem Programm Dies und Das. Letzte Woche am 22. Oktober feierten Indonesier zum zweiten Mal den Nationalen Santri-Tag, den wir heute besprechen werden. Liebe Zuhörer, nach der Geschichte wurde die Vereinigung Indonesiens mehrmalig geprüft von der niederländischen und japanischen Kolonialherrschaft, bis das Problem im eigenen Inland wieder ausstand von der Bewegung vom 30. September. Bei dieser Phase brachten alle indonesischen Gemeinschaften entweder in Dörfern oder in Städten, sogar in ganz Indonesien eine Waffe, gegen die Kolonialherr oder inländische Aufstände zu kämpfen, einschließlich der Santri. Sie hatten nur ein Ziel, die Unabhängigkeit zu erreichen. Santri-Schüler, die islamische Erziehung lernen und für einige bestimmte Zeiten in einer Pondok-Pesantren oder Internatsschule bleiben. Eigentlich stammt Pondok-Pesantren von 2 Begriffen mit einer Bedeutung. Japaner nennen Pondok oder Pesantren auch ganz oft als Pondok-Pesantren. Pondok-Pesantren selbst bedeutet Wohnheime oder Studentenwohnheime. Pesantren selbst stammt von dem Wort Santri und zwar Schüler. Von diesem Begriff sind Pondok dan Pesantren, Von diesem Begriff sind Pondok und Pesantren zwei identische Wörter, nämlich das Wohnheim für Schüler oder der Platz für Schüler zum Lernen. Liebe Zuhörer, bei der Einweihung vom Nationalen Santri-Tag in der Istiqlal-Moschee am Donnerstag letztes Jahr in Jakarta sagte Jokowi, dass diese Bestimmung der Respekt von der Regierung von der Santris-Bekämpfung für die indonesische Unabhängigkeit sei. Der Präsident erwähnte, dass Santri ihr eigenes Leben anreichten, die indonesische Unabhängigkeit zu verteidigen und unsere gemeinsamen Wünsche zu verwirklichen. Der 22. Oktober wird als der Nationale Santri-Tag ausgewählt, weil der Großlehrer Kiai Haji Hashim Ash'ari sein Fatwa an dieser Zeit veröffentlichte, und zwar Jihad-Resolution. Diese Jihad-Resolution erschien durch die Versammlung von hunderten Kiai oder islamischen Großlehrern von verschiedenen Bezirken in Indonesien, um auf die zweite niederländische Aggression zu reagieren. In dieser Resolution gab es wichtige Rufe, die Indonesien ermöglichten, die Unabhängigkeit zu verteidigen. Der Nationale Santri-Tag muss als die Erinnerung für die Indonesier werden, dass Pondok Pesantren und Santri von der Geschichte der Bekämpfung für die indonesische Unabhängigkeit nicht getrennt werden können. Deswegen muss die große Rolle von Pondok Pesantren und Santri respektiert werden und beim Aufbau nicht ignoriert werden. Außerdem ist die Bestimmung vom Nationalen Santri-Tag die richtige Zeit, gegen Radikalismus und Terrorismus zu kämpfen. Liebe Zuhörer, das war unser Dies und Das für heute. Treffen wir uns bei anderer Gelegenheit mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe treue Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder bei unserem beliebten Programm Musikregenbogen. Bei dieser Gelegenheit präsentieren wir Ihnen eine indonesische Pop-Diva namens Ruth Sahanaya. Wir beginnen unseren heutigen Musikregenbogen mit dem Lied Astaga oder Meine Güte von Ruth Sahanaya. Gute Unterhaltung!
Yang
Liebe Zuhörer, Sie haben das Lied Astaga von Ihrem ersten Album in 1987 gerade gehört. Dieses Lied erzählt über das Gemeinschaftsphänomen, das auf die Umwelt nicht mehr achtet. Dieses Album explodierte auf dem Markt und wurde von weiteren Alben mit bekannten Liedern gefolgt. Das Talent dieser Sängerin, die normalerweise Ute gerufen wird, ist seit ihrer Kindheit bereits sichtbar. Sogar gewann sie auf den Gesangswettbewerb. Außer in Indonesien ist Ute im Ausland bekannt. Sie vertrat Indonesien in verschiedenen Konzerten und Festivals in Finnland, Niederlanden, Griechenland, Japan, Singapur, Malaysia und noch viel andere. Nach 6 Jahren ohne Album veröffentlichte sie endlich in der Mitte April 2016 ein neues Album mit dem Titel Symphonie dari Hati oder Symphonie vom Herzen. In diesem Album gibt es 10 Lieder mit der frischeren Musikfarbe, aber noch mit ihren Merkmalen. Das erste Lied in diesem Album ist Derita Kesayanganku oder Mein Lieblingslied. Nun genießen wir dieses Lied und viel Spaß dabei.
Kata yang terucap tak lagi mampu teduhkan hati. Ku tak ingin untuk berhenti mencinta dirimu, luka kesayanganku. Kaulah derita sayangku, sayangku, lihatlah hingga di saat ini cintaku tak pernah
Liebe Zuhörer, dieses Lied ist das Hauptlied von ihrem neuesten Album, das 30 Jahre ihrer Karriere in der indonesischen Musikindustrie kennzeichnet. Das Lied wurde von dem Orchester mit 40 Personen begleitet und direkt in Prag, Tschechien aufgenommen. Deswegen fühlt sich der melancholische Zustand und die Powerballade viel lebendiger, sodass die Farbe und die Emotion in diesem Lied die Seele der Zuhörer berühren. Das Lied mit Steven Irianto-Vali als der Komponist erzählt über eine Frau, die ihre Liebe verteidigt, obwohl sie von ihrem Liebespaar mehrmals enttäuscht wird. Liebe Zuhörer, nun präsentieren wir Ihnen das zweite Lied von diesem Album mit dem Titel Love Will Find a Way oder Liebe wird einen Weg finden. Gute Unterhaltung!
Di saat hatimu luka, terluka karena cinta, lupakanlah dia yang telah pergi. Oh, dan yakinlah di hati, semuanya kan berganti, temukan lagi bahagia. Kadang langit malam tak berbintang, namun esok kan bersinar terang. And someday you will find somebody to hold ya. If you believe in love, it'll never let you down. Someday you'll see true love will never leave you. Open your heart and pray. Let it come, let it come. Love will find a way. Love will find a way. Oh, 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 oh. Dan yakinlah di hati, semuanya kan berganti.
Dieses zweite Lied wird mit der Upbeat-Musikkomposition und ihrer Stärke in Balladenrhythmus arrangiert. Jon Chasman als der Komponist bzw. der Keyboarder von Digta lädt die Zuhörer ein, deren Liebe gerade verloren sind, aufzustehen und über diese verlorene Liebe immer weiter nicht zu weinen, sowie daran zu glauben, dass der bessere Tag und die bessere Liebe sicher bald kommen werden. Liebe Zuhörer, das war unser Musikregenbogen für heute. Bevor wir uns von Ihnen verabschieden, spielen wir Ihnen ein Lied vor, und zwar A Lot of Love. Gesungen von Ruth Sahanaya, Chris Dayanti und Titi DJ in 3 Divas. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung und auf Wiederhören.
I need a lot of love.
You
need a lot of love.
We.
Everybody needs
a lot of love.
La 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 la.
La 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 la.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.785 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Jalan yang kau temui untuk
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben. RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio On Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.